Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Ich freue mich, wir haben heute wieder Nicole und Frank zu Gast. Und nachdem die letzte Folge für mich auf jeden Fall sehr emotional war, bin ich total gespannt heute. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz unserem Motto treu bleiben, wo geht's wie, mit welchen Technologien in Zukunft hin. Aber wir werden uns heute trotzdem mit der Zukunft von Frank und Nicole und Preventicus beschäftigen. Und bin ein bisschen nostalgisch oder beziehungsweise ein bisschen wehmütig. Wir werden uns ja nach heute 2 Monate nicht hören. Das heißt, lasst uns die letzte Folge vor der Sommerpause nochmal ordentlich genießen. Nicole, vielleicht magst du zu Beginn, ich sage das immer wieder und es ist auch gar nicht vorwurfsvoll gemeint, 2 Wochen sind für unsere ZuhörerInnen eine lange Zeit. Das heißt, für alle die letzte Folge gehört haben, die sind bestimmt nochmal dankbar, wenn du kurz sagen magst, wer bist du, beziehungsweise wer ist Preventicus und womit beschäftigen wir uns heute?
Ja, gerne. Ich bin Nicole, ich bin seit 2015 bei Preventicus und wir haben die App Preventicus Heartbeats entwickelt, die dazu da ist, Vorhofflimmern zu screenen mit dem Ziel, Schlaganfälle zu vermeiden.
Wunderbar, vielen Dank dir. Und dann haben wir hier Frank heute wieder zu Gast. Frank, vielleicht magst du auch einmal kurz nochmal was zu dir sagen. Wer bist du? Warum bist du heute hier? Und dann würde ich sagen, starten wir direkt damit, dass wir Preventicus mal unter so einen kleinen Prüfstand stellen. Was kann Frank sich noch so vorstellen? Was wäre super, wenn die App das auch machen könnte? Frank, aber erstmal, wer bist du denn?
Ja, mein Name ist Frank Bussmann. Ich habe die letzten 20 Jahre Profisport gemacht, Rennradfahren und Inline-Speedskaten und habe auch ein eigenes Team. Und ich bin Betroffener. Ich habe Vorhofflimmern im Juli 2023 bekommen im Wettkampf und bin dann auf die Preventicus-App gestoßen. Und mit der habe ich dann die letzten 6 Monate so intensiv verbracht, dass ich eigentlich heute zu Gast sein darf.
Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nicole, ich komme doch jetzt erstmal wieder zu dir. In der letzten Folge habe ich schon so selbstverständlich von einer KI gesprochen und dann haben wir festgestellt, das ist es gar nicht. Jetzt ist natürlich trotzdem meine Frage, gerade in Unternehmen ist es ja überlebenswichtig, dass ein Produkt sich weiterentwickelt oder auf jeden Fall ausgebessert wird. Das heißt, ich stelle mir natürlich schon die Frage, wie wird die Zukunft bei euch aussehen? Was sind da für Pläne? Was soll sich vielleicht verbessern? Was sind vielleicht auch so kleine noch Träume und Visionen, die ihr aber versucht, in Wirklichkeit werden zu lassen?
Also KI ist natürlich ein großes Thema. Wie können wir KI bei uns nutzen? Nicht nur im Produkt, sondern auch in unseren Prozessen. Also wie kann KI unser Leben vereinfachen sozusagen? Wir müssen bestimmten Anforderungen genügen oder Anforderungen erfüllen an ein Medizinprodukt. Preventicus Heartbeats ist ein Medizinprodukt. Daher muss man sich genau überlegen, wie nutzt man welche Software oder welche Tools. Das Thema KI ist da auch sehr spannend, weil man das Ganze natürlich kontrollieren muss. Und gerade das ist ja bei KI, sage ich mal, ein bisschen schwierig, das Ganze zu kontrollieren. Und wir sind aber dabei, das Ganze zu integrieren in unsere Prozesse und haben auch die ersten Ideen, wie wir KI auch mit in unser Produkt einbauen können. Was immer eine große Herausforderung ist, es gibt ja eine riesengroße Anzahl an Smartphones draußen auf dem Markt und wir müssen irgendwie damit umgehen, dass unsere App auch auf allen Smartphones läuft, also dass die verschiedensten Modelle von Apple, Samsung, Huawei und so weiter und dadurch dann auch verschiedene Kamerasysteme, auch unter den Herstellern sind die verschiedenste Kamerasoftware. Und das Ganze basiert ja darauf, dass wir mit der Kamera des Smartphones die Pulskurve aufnehmen und wir müssen irgendwie es schaffen, dass unsere App mit dieser Vielzahl an Technologien umgehen kann. Und das ist eine große Herausforderung, damit wir es hinkriegen, eine gute Signalqualität zu haben, um die Pulskurve, die wir dann analysieren, dass das Ganze zuverlässig abläuft und wir dem Nutzer auch ein zuverlässiges Ergebnis geben können. Genau.
Jetzt haben wir es manchmal so, dass wir ein Produkt hier kennengelernt haben oder auch einen Forschungsbereich, wo sich gezeigt hat, dass durch eventuelle Kooperationen oder eventuelle weitere Forschung auch noch andere Anwendungsbereiche denkbar wären. Also bei euch liegt der Fokus natürlich auf dem Herzen. und dann auch nicht nur auf Vorhofflimmern, das haben wir jetzt in der letzten Folge gehört, aber ist da in Zukunft was geplant? Wäre da was möglich? Bietet sich das bei eurer Technologie an, zu sagen, ja, wenn man das Screening noch durch das und das und das ergänzen würde, könnte man auch sehr gut für die und die Anwendungsbereiche interessant werden?
Also erstmal in dem Bereich Vorhofflimmern nochmal ganz kurz. Also ich habe ja letzte Folge erklärt, diesen ganzen Part, dass wir nach Vorhofflimmern screenen wollen. Das heißt, die Personen, die noch gar nicht wissen, dass sie Vorhofflimmern haben, dass wir mit Proventicus eigentlich ein Werkzeug schaffen wollen, das überhaupt erstmal zu entdecken, dass diejenigen das Vorhofflimmern haben. Aber es soll auch in die Richtung gehen, so wie es eigentlich Frank jetzt schon benutzt. Der weiß, dass er Vorhofflimmern hat und nutzt uns schon. Aber dass wir quasi diesen Bereich weiter ausbauen, dass wir quasi ins Vorhofflimmer-Management gehen, dass wir die Betroffenen von Vorhofflimmern begleiten in ihrer Erkrankung, dass sie einerseits durch uns ein Werkzeug haben, um das Ganze zu kontrollieren. Beispielsweise, es gibt ja verschiedene Therapieformen, wenn man so wie Frank abladiert wurde, sodass das Vorhofflimmern sozusagen nicht mehr auftreten sollte. Ist es trotzdem, kann es sein, bei Frank ist es ja zum Glück nicht so, aber es kann sein, dass dieses Vorhofflimmern wiederkommt und das sollte man quasi kontrollieren. Das sollte man mitkriegen, wenn das so ist. Dafür bietet sich Proventicus an und ja, die Tools, die wir haben, die App, die wir haben, aber auch, ja, wir wollen das natürlich auch erweitern. Also es ist ja nicht nur dann allein das Vorhofflimmern, sondern auch kardiovaskuläre Begleiterkrankungen. Was hat derjenige noch, dass man das mit auf dem Schirm hat, dass man quasi insgesamt ein Risikoprofiling mit anbietet, um nicht nur den Aspekt Vorhofflimmern, Herzgesundheit, sondern auch Stoffwechsel, Kreislauf, Wohlbefinden, auch mentales Wohlbefinden. Auch die Mobilität spielt eine Rolle, einfach um für sich einen Überblick zu haben über seine eigene Gesundheit. Dahin soll es bei uns gehen, dass wir das Ganze von der Messung her erweitern in so ein Risikoprofiling und dann aber auch nicht nur zu wissen, wo man steht, sondern auch Empfehlungen, Tipps zu bekommen, um einfach bestehende Risiken, die man hat, zu reduzieren. Und man kann das, ja, gesunde Lebensweise. Ich meine, das ist ja ein Thema von vielen, aber wir wollen es gerne integrieren bei uns. Also wir haben dann wirklich die Messung, die ja wirklich die harten Fakten liefert. Wir haben dann Risikoprofiling und können daraufhin dann ganz individuell zugeschnittene Tipps und Empfehlungen geben, um vielleicht in bestimmten Bereichen sein Risiko zu reduzieren. Genau, das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir mit der Pulskopfanalyse nicht nur Herzrhythmusanalyse machen. Wir haben Projekte und Studien geplant, wo wir auch schauen, ob wir Hinweise auf Herzinsuffizienz bzw. der Verlauf einer Herzinsuffizienz mit detektieren können, sozusagen. Wenn man Herzinsuffizienz hat, dann hat man während dieser Erkrankung verschiedene Phasen. Man kann in eine sogenannte Dekompensation kommen. Das heißt, dass einfach das Herz in dem Moment zu schwach ist, einfach seine Arbeit zu machen. Es kann nicht mehr das Wasser aus dem Körper auspumpen. Man hat Wasseransammlungen und es geht einem schlagartig von heute auf morgen schlechter. Die Leute kommen ins Krankenhaus, müssen da versorgt werden, umfangreich. Und es ist ein langer Weg oder es ist schwierig für die überhaupt wieder dann auf die Beine zu kommen. Und es wäre, also ein Wunsch, eine Wunschvorstellung von uns wäre, dass man das frühzeitig erkennt, dass die gar nicht erst in diese Phase laufen, sondern dass wir schon vorher mit diesen Pulskurvenmessungen erkennen, dass so eine Phase sich anbahnt und man schon vorher gegensteuern kann. Das ist so ein Ziel, was wir haben beim Thema Herzinsuffizienz. Ein anderes Thema ist Schlafapnoe. Ich würde das ganz kurz erklären. Das ist quasi, dass man in der Nacht Atemaussetzer hat. Und diese Atemaussetzer führen dazu, also man ist unterversorgt mit Sauerstoff. Insgesamt fühlt sich die Person am nächsten Tag absolut gerädert. Ich glaube, vor allen Dingen ist es auch für die Schlafpartner, die bei einem liegen, sehr beunruhigend. Das beschreiben auch viele. Man selber wacht quasi auf und schnappt nach Luft. Das kann passieren. Und insgesamt ist das viele negative Auswirkungen, wenn man diese Schlafapnoe hat. Wir sind auch dabei, unsere Technologie zu erweitern oder haben es auch schon, dass wir quasi nicht nur die Messungen per Smartphone anbieten, sondern dass wir auch mit Wearables Messungen aufnehmen können. Damit haben wir die Möglichkeit, kontinuierliche Messungen aufzunehmen, beispielsweise auch nachts die Pulskurve aufzunehmen. Und nicht nur mit dem Smartphone kann man ja nur punktuell, immer wenn man den Finger auflegt. Und mit dem Wearable wäre es dann, wie gesagt, kontinuierlich. Und das dann zu nutzen, um nachts die Pulskurve aufzunehmen und dann auch so eine ja, Schlafapnoe-Phasen mit zu detektieren, weil normalerweise, um das Schlafapnoe zu diagnostizieren, muss man ins Schlaflabor. Auch das ist für die Betroffenen sehr unangenehm, dass man überhaupt in den Schlaf findet, wenn man so komplett verkabelt und vernetzt ist. Und da wäre es schön, wenn wir eine Lösung schaffen würden, dass wir mit unserer Technologie dazu beitragen, Schlafapnoe-Betroffene zu helfen und das überhaupt mit zu diagnostizieren. Genau.
Zu Schlafapnoe haben wir auch eine sehr, sehr tolle Doppelfolge letztes Jahr gemacht. Da kann ich nur drauf verweisen und nochmal empfehlen, wer sich da nochmal mehr mit auseinandersetzen möchte. Und tatsächlich haben wir uns in dem Podcast insgesamt schon, ich glaube, in 3 oder sogar inzwischen 4 Doppelfolgen mit dem Schlaf beschäftigt. Und die WissenschaftlerInnen bestätigen, dass es eine deutlich herausforderndere Diagnosesituation ist, wenn die Leute in die Schlaflabore kommen, weil sie eben entweder nur wirklich kurz da sind, also mal so eine Nacht oder eine Woche vielleicht maximal, das einfach nicht repräsentativ ist und eben die Situation natürlich überhaupt nicht so ist wie die, wenn ich nach Hause in meinem Bett schlafe, ohne ganz viele Kabel, ohne irgendwelche Geräusche oder die Aufregung überhaupt woanders schlafen zu müssen. Das heißt, dass später irgendwo mit rein. Mir geistert die ganze Zeit ein Gedanke im Kopf, den ich auch noch nie so gefragt habe. Aber jetzt irgendwo doch mal aus einer unternehmerischen Perspektive. Ich würde sagen, wir haben hier in dem letzten halben Jahr viele Startups kennengelernt, wo ich das Gefühl habe, ach, wenn die mit denen oder wenn die mal mit denen sprechen oder vielleicht da eine Kooperation machen würden, das könnte, glaube ich, genial werden oder sich halt ergänzen. Ist sowas gängig oder sagt man dann eher, oh, wir schauen mal, dass wir nicht diese Komponenten eventuell selber irgendwie erschließen können, weil das sonst einfach nicht konkurrenzfähig ist? Oder ist es so ein Mittelweg, den man fährt?
Ich glaube, es ist der Mittelweg, würde ich eher sagen. Wir sind ja auch viel in Forschungsprojekten mit unterwegs, also dass wir uns für Ausschreibungen mitbewerben. Und da suchen wir ja auch ständig Partner, die ja dann auch viele Überschneidungen haben und wo wir dann schon versuchen, dass wir nicht irgendwie in Konkurrenz zusammenstehen, sondern dass wir in bestimmten Forschungsprojekten dann auch, jeder hat seine Kernkompetenz und kann die einbringen, aber dadurch entstehen auch Synergien. Klar, man muss dann auch aufpassen, dass es nicht zu viele Überlappungen gibt, aber ich glaube, ja, der Mittelweg beschreibt es schon ganz gut, wie du sagst.
Ja, jetzt noch eine kurze Frage. Wir haben in der letzten Folge gehört, primäre Zielgruppe gerade sind Menschen ab 50 Jahren, weil einfach dort das Vorhofflimmern zumindest eher anzutreffen ist. Wahrscheinlich gibt es so ein paar Vorfälle auch schon vor 50, aber primär startet es ab 50. Nicole nickt ganz kräftig für alle, die das nicht sehen.
Noch ganz kurz Korrektur, ab 55 ist unsere Zielgruppe.
Ab 55.
Genau, man kann auch vorher Vorhofflimmern haben, aber oft wird dann einfach so gut wie nichts gemacht, außer aber die Symptomatik, wie jetzt bei Frank, ist so extrem, dass man in seinem Leben beeinträchtigt ist und damit halt einfach nicht zurechtkommt. Aber manche, die quasi ja Vorhofflimmern haben und keine weiteren Begleiterkrankungen, also keine weiteren Risikofaktoren, so nenne ich es mal, da wird gar nichts weiter gemacht, weil es nur so ganz sporadisch auftritt, dass es einfach die Leute überhaupt nicht stört. Und man muss das trotzdem mit beobachten, weil je älter man wird, desto mehr Risikofaktoren kommen dazu. Und dann kommt man einfach in das Alter, wo dann mit Vorhofflimmern zusammen das Risiko für einen Schlaganfall so stark ansteigt, dass man trotzdem was machen muss, auch wenn das Vorhofflimmern allein erstmal keine Probleme macht. Vor 55 kann es auch viel sein, dass einfach gar nichts gemacht wird. Aber es ist ja trotzdem wichtig zu wissen, dass man es hat, um es weiter zu beobachten. Einmal wird es schlimmer. Ja, die neuesten Studien zeigen auch, selbst wenn es einen jetzt selber jetzt erstmal nicht beeinträchtigt, ist es trotzdem auf lange Sicht wichtig, das Vorhofflimmern zu kontrollieren. Und im besten Fall auch entweder durch Medikamente oder aber durch eine OP, wie bei Frank mit der Ablation, wirklich das Vorhofflimmern auszuschalten, sozusagen.
Ja, okay. Frank, in der letzten Folge hattest du was gesagt, was ich ganz schön fand. Und zwar meintest du, dass du dir grundsätzlich wünschst, dass einfach mehr darüber gesprochen wird und dass einfach mehr Aufklärung stattfindet, weil du das Gefühl hast, dass viele eben gar nicht wissen, dass sie das haben oder was das überhaupt bedeutet und wie man damit umgeht. Deshalb an dich, an sich dieselbe Frage, aber irgendwo natürlich mit einem anderen Schwerpunkt. Wie stellst du dir denn die Zukunft im Kontext Vorhofflimmern vor? Vielleicht auch mit dem Schwerpunkt Profisport. Ich bin mir sicher, auch da gibt es auch noch andere Leute, die vielleicht auch nach der Beendigung der Karriere auch dann Vorhofflimmern entdeckt haben oder so wie du vielleicht sogar währenddessen, das weiß ich gar nicht, da wirst du mehr Informationen zu haben, aber wie stellst du dir das vor? Was könnte noch besser laufen? Wo sagst du, das würdest du dir einfach in Zukunft wünschen?
Dadurch, dass es auch im Profisport sehr verbreitet ist, nur wenige Leute reden drüber, was ich vorhin auch schon mal meinte oder in unserem ersten Podcast, dass man seine Trumpfe der Konkurrenz sicherlich nicht preisgibt. Also man immer unten stapelt und so weiter und auch nicht so viel über seinen Gesundheitszustand spricht. Aber Peter Sagan zum Beispiel, der dreifache Weltmeister, der hatte jetzt auch dieselbe Diagnose, also Vorhofflimmern, und der ist jetzt nochmal bei Olympia in Frankreich auf dem Mountainbike unterwegs. Also das heißt, der macht einfach nochmal weiter. Also offensichtlich hat es die Pulmonalvenenisolation, weil die Ablation ist ja eine Sache. Das Isolation hieß es bei mir. Das war wohl eine neue Technik, die man da ausprobiert hat bei dem Dr. Biermann in Warendorf. Und die ist auch sehr erfolgreich, wie gesagt, gewesen ist. Und das sagt ja auch nur Nicole schon mal, dass es nicht beim ersten Mal direkt klappt. Manchmal braucht man 2 oder 3 Anläufe, bis dann halt das Vorhofflimmern komplett ausgeschaltet ist. Aber wie es weitergeht, also dadurch, dass ich ja eine eigene Firma habe, die Pure Health Company, wir trainieren ja mit den Leuten, also wir machen Herz-Kreislauf-Training auf dem Tempelhofer Flugfeld hier in Berlin, das ist kostenlos und das bieten wir von der IKKBB an. Also das heißt, da ist die IKKBB schon sehr, sehr breit aufgestellt, um ihren Teilnehmern sowie auch grundsätzlich den Leuten, die Interesse haben, überhaupt sich zu bewegen, Sport zu treiben. Und das Thema Ernährung spielt da auch eine große Rolle. Wir haben Leute, die übergewichtig sind und wie gesagt, die versuchen wir halt auf den Weg zu bringen. Und deswegen komme ich aus dem Profisport ein bisschen raus. Und das wäre auch mein großes Ziel, vielleicht mit Preventicus Heartbeats eben da auch gemeinsam aktiv zu werden, dass wir halt diese Kurse vielleicht weiter fokussieren, dass man Herz-Kreislauf-Präventionssport macht, also das, was wir anbieten. Das ist halt nicht Profisport. Also Profisport ist ja was völlig anderes. Wir holen wirklich Leute ab. Wir wollen halt, also alle meine Trainer sind eben ehemalige Profis oder Top-Athleten. Aber bei uns geht es nicht darum, Hochleistung zu bringen, sondern überhaupt sich zu bewegen und sich darüber Gedanken zu machen, wie gehe ich mit meinem Körper um. Dass eine Tüte Chips eher mehr giftig ist, als dass ich vielleicht mal einen Apfel esse oder so. Und wie gesagt, wir reden halt über die Ernährung. Wir versuchen, die Leute dort in der Gruppe abzuholen. Unsere Gruppendynamik ist eine tolle Sache. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen in der Gruppe. Und die haben sich mittlerweile auch schon eine eigene WhatsApp-Gruppe gebildet, weil sie sich auch dann teilweise in den Zeiten, wo wir nicht trainieren können, oder das ab November ist meistens immer Schluss, und das geht dann immer im März wieder los. Wie gesagt, das ist kostenlos. Und so stelle ich mir meine Zukunft auch vor, dass wir da die Heartbeat-App, das, was ich ja auch schon gemacht habe, da weiter vorstellen, dass die Leute sich selber tracken, dass sie sich checken, wie ist mein Stand der Dinge gerade, habe ich Herzrhythmusstörungen, habe ich vielleicht sogar Vorhofflimmern. Und das wäre eben eine schöne Zusammenarbeit auch ja, mit der IKKBB zusammen und auch Preventicus Heartbeats. Oder ich über meine Person, über meine Vita versuchen, wie gesagt, vielen Leuten das einfach mal zu erklären, worum geht's da. Und wie gesagt, es kann jeder betroffen sein und vielleicht ist die Dunkelziffer einfach noch viel, viel höher. Also die Leute, das, was wir wissen, jeder, der ein bisschen Sport getrieben hat, hat bestimmt auch schon mal ein paar Herzrhythmusstörungen gehabt. Und darauf möchte ich, glaube ich, hinweisen, dass es, wie gesagt, und je mehr man an Sport macht, also im Profisport ist es halt sehr verbreitet, dieses Vorhofflimmern, also sehr, sehr verbreitet. Das ist nicht nur nebenbei, sondern weil das Gewebe offensichtlich einfach über die Jahre überlastet ist. Der Vorhof wird einfach sehr belastet durch die Pulmonalvenen. Da strömt das sauerstoffreiche Blut rein. Das wird unter sehr hohem Druck einfach in den Vorhof reingedrückt. Ja, und dann irgendwann ist das Gewebe auch was man von außen sehen kann, am Arm, an der Haut, im Gesicht, wenn die Haut dann ein bisschen faltig wird. Und das wird sicherlich beim Organ nicht anders sein. Und dann ist der halt nicht mehr so widerstandsfähig. Und dann passiert sowas mit den Vorhofflimmern, wie es schon Nicole sagt, ab 55 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und unser Publikum ist so in diesem Bereich, würde ich sagen, so zwischen, weiß ich nicht, 35 bis aufwärts. Ne? Also wir haben auch ein paar jüngere Leute, aber primär ist das eigentlich so. Und ich finde das halt klasse, wenn man das halt in diesem Schlaganfallprävention mit einbinden könnte, dass man halt so einen Gesundheitstag macht mit den ganzen Mitgliedern und den wirklich klar macht, wie wichtig das ist, das zu entdecken, dass es nicht unentdeckt bleibt. Und wenn ich zum Kardiologen muss, weil ich Herzprobleme habe, dann ist es ja meistens schon zu spät. Also lieber im Vorfeld schon mal, weil das, was ich erlebt habe und durchgemacht habe, das wünsche ich wirklich keinem anderen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen finde ich es cool, wenn man das im Vorfeld einfach mal schon mal ein Auge drauf hat. Und das wäre so meine Zukunft mit Preventicus Heartbeats.
Vielleicht magst du uns aber auch noch mal mehr zu deiner Firma, deinem Unternehmen erzählen. Gibt es das erst seit jetzt du an Frau Flemmann erkrankt bist? Gibt es das schon länger? Genau, was macht ihr? Wir haben das in der ersten Folge nur so antuschiert, da hast du es mal erwähnt, aber ich glaube, hier nehmen wir uns jetzt mal die Zeit, dass du mehr dazu erzählen kannst.
Ja, das ist schön. Die Firma heißt Frank Bussmann Pure Health Company und wir arbeiten primär für die IKK BB Krankenkasse. Das ist halt eben ja unser Hauptarbeitgeber, sage ich jetzt mal. Und die IKK ist auch unser Sponsor. Unter anderem auch, wir haben auch andere Sponsoren, wie zwar Center Stadler und so weiter, also die uns unterstützen. Wir haben ein eigenes Team, das besteht eben aus 10 Inlineskater. Das sind Top-Profis, so wie ich halt auch, hatte ich schon mal drüber gesprochen im ersten Teil, Claudia Pechstein oder auch Alexander Bastidas aus Venezuela. Das sind eigentlich so die Top-Stars, die wir mit dabei haben im Inlineskate-Team. Darüber haben wir noch ein Laufteam, das auch bei ganz vielen Events an den Start geht, in Berlin und Brandenburg stattfinden, weil die IKK ist ja in Berlin und Brandenburg primär unterwegs und deren Mitglieder. Und das Inlineskate-Team, das fährt aber auch internationale Wettkämpfe, ist halt eigentlich ein Profiteam. Und wir sind beim Berlin-Marathon, Halbmarathon, wir sind in Köln, wir sind in Hamburg, jetzt am 30.06. sind wir in Hamburg wieder unterwegs. Dann in München, deutsche Meisterschaften, also was fährt das Team. Und dann drüber haben wir noch ein Triathlon-Team, das besteht auch ebenfalls aus Läufern und aus Radfahrern, die dementsprechend Triathlon machen. Und wir haben in Berlin natürlich und im Umland sehr, sehr viele Wettkämpfe, die wir machen. Das ist das sogenannte Profi-Team, das ich halt habe, das auch unter diesem Namen an den Start geht. Und darüber hinaus habe ich dann diese Firma, die dann das Präventionstraining auf dem Tempelhofer Flugfeld anbietet. Und das ist, wie gesagt, kostenlos. Das findet im Rahmen der Prävention und Breitensportangebote von der IKK statt. Und wie gesagt, da kann jeder teilnehmen. Der muss einfach nur seinen Fuß auf das Flugfeld bewegen. Und wir holen ihn damit 10 Trainern ab. In der Regel haben wir im Moment einmal 6 Trainer. Das heißt, wir machen Nordic or the Walking, Functional Training. Wir machen verschiedene Laufdistanzen, Lauf-ABC, dass die Leute einfach, wie gesagt, sich in der Gruppe wohlfühlen, abgeholt fühlen. Und jeder Teilnehmer kann auch einfach mal schauen, na, die Gruppe war mir zu schnell, nächste Woche laufe ich mit der etwas langsameren Gruppe oder das ist mir alles viel zu schnell, ich mache Walking, also wunderbar. Also man kann wirklich von ganz, ganz langsam bis relativ schnell laufen. Also das schnellste relativ ist dann halt so ein 5 Minuten 30er Schnitt, also eine Pace. Und wir reden hier nicht über Wettkämpfniveau. Wir reden wirklich von Leuten, die einfach sich wohlfühlen, in der Gruppe gemeinsam Sport treiben wollen. Und wie gesagt, und das unter professioneller Anleitung. Wie gesagt, wir sind ja alles ehemalige Profis und wir sprechen halt darüber, wie man sich vernünftig ernähren kann, wie man mit einem Porridge morgens besser aufsteht als mit einem Tellerbrot und so weiter und so weiter. Oder halt auch Gewichtsreduzierung ist ein großes Thema, jetzt auch aktuell bei mir wieder. Wie gesagt, das hört sich auf einem hohen Level klagig, aber ich habe ja auch fast 8 Kilo zugenommen in der Zeit, wo ich keinen Sport machen konnte. Mein Kalorienverbrauch von 6.000 auf 1.500, die ich am Tag nachher nur noch hatte. Das ist ja alles stehen geblieben bei mir an der Wanne. Das muss ich jetzt wieder in den Griff kriegen, einfach weil ich auch den Anspruch habe. Ja, das ist halt meine Firma und wir geben halt unser Know-how, unsere Tipps, unser Wissen gerne weiter und der Vorteil ist, glaube ich, immer, das höre ich von ganz vielen Profis, ob von Jan Ulrich, Erik Zabel oder wie auch immer, ich glaube, du musst einfach mal, oder Jens Vogt, das sind auch enge Freunde von mir, die sagen, wir sind auf einem gewissen Niveau gewesen, auf so einem ultra-mega-hohen Niveau und wenn die dann halt ihre Tipps und Tricks weiter runtergeben in die etwas tieferen Stufen, dann bewirkt das enorm viel. Das ist halt, ich hatte den Vorteil, dass ich halt jahrelang mit Jens Vogt trainieren konnte oder auch mit Erik Zabel auf Mallorca im Trainingslager und so weiter. Und da lernst du halt Dinge von Profis und deswegen gebe ich das, was ich früher von diesen Top-Athleten gelernt habe, gerne auch einfach an die ganzen normalen Sportler weiter. Ich bin auch zum Beispiel in der Südgrundschule hier in Zehlendorf unterwegs. Da gebe ich eine Skate-AG, das ist halt 10-Jährige und 12-Jährige, die ich da trainiere. Und wir machen halt immer so ganz lockere Kurse. Ich gebe einfach mein Wissen, mein Know-how, was ich kann, einfach gerne an Kinder weiter und an Jugendliche. Ja, um sie besser zu machen, dass sie einfach viele Fehler gar nicht erst im Vorfeld machen, dass sie sofort auf einem vernünftigen Weg sind, keine Häuser anmalen oder irgendwelche Züge ansprayen, sondern wirklich im Sport sind. Weil Sport ist einfach auch eine tolle Nummer. Und vor allem das Schöne am Sport ist, dass, weil ich ja internationale Top-Athleten auch in meinem Team habe, aus Venezuela, aus Kolumbien, Brasilien, was weiß ich, was habe ich denn, Kopenhagen hatte ich, welche Franzosen, Italiener. Wir sind international top aufgestellt und die Sprache ist halt Englisch und das ist halt so ein geiles Gefühl mit so vielen Top-Athleten oder auch bei den Wettkämpfen immer mit den ganzen, ganzen tollen Leuten zusammenzukommen. Das ist halt so eine Community, die zusammengehört. Und da gibt es keinen Rassismus, kennen wir alles gar nicht. Wir sind ein Team, das ist geil, das macht einfach Spaß. Wie gesagt, das ist das Schöne am Sport und der verbindet halt. Und ich kenne auch viele Jungs, ich habe einen Syrer, der auch damals, jetzt erst vor 5 Jahren gekommen ist, der spricht fließend Deutsch, toller Junge, Khalid heißt der und der ist auch bei mir jetzt als Trainer aktiv. Ja, die haben eine Riesenchance und mein Wissen gebe ich auch an ihm weiter, er kann das Wissen weitergeben und ich kriege das halt von vielen Leuten auch zurück, so, die mir sagen, Mensch, du hast mein Leben so extrem verändert, dann denke ich mir, ich bin doch nur hier, ich habe gar nichts gemacht, doch, seitdem wir trainieren, seitdem du mir zeigst, wie man richtig läuft, habe ich so und so viel abgenommen, ich nehme an Wettkämpfen teil, ich habe eine Freundin gefunden, wusste ich alles gar nicht, das finde ich dann super, super schön im Nachgang, jetzt, wo ich aus dem Profisport raus bin, endlich mal, habe ich auch mal Zeit, anderen Leuten zuzuhören. Weil wenn man nur als Sportler unterwegs ist, bist du ja nur noch mit dir selbst beschäftigt. Das ist ja auch ein Albtraum. Also, du bist ja nur mit den Leuten unterwegs, die ganze Zeit genauso ticken wie du, was super, super schön ist. Je länger man das macht, wenn ich im Wettkampfmodus war, dann sind wir ins Hotel gefahren, in eine große Stadt, haben mit dem Team zusammengesessen, haben überlegt, wie machen wir morgen alle anderen weg? Wie machen wir die platt? Wie gewinnen wir morgen? Wie seid ihr alle gut drauf? Können wir noch eine Pizza essen? Das war ein geiles Leben. Also das war das schönste Leben. Ich habe meinen Traum gelebt, 20 Jahre lang. Deswegen ist es auch wehmütig zu sehen, dass das jetzt alles vorbei ist. Na klar, einerseits als Sportler vorbei ist. Aber das, wenn ich das anderen Leuten mitgeben kann, ist das super schön. Das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte die Erfahrung, die ich gemacht habe, mitteilen. Das kann ich über meine Firma machen, wie gesagt, mit der Pure Health Company und mit der Krankenkasse. Und ich würde mich echt super freuen, wenn einfach Leute aufs Flugfeld kommen, die in Berlin wohnen und dann mal schauen, wie es da weitergeht. Wir holen die jederzeit ab, wir machen ein bisschen Herzrhythmustraining, Herzkreislauf und dann passt das.
Wunderbar. Ich würde auch da sagen, dass ich das in die Shownotes mitpacke. Und ich finde total schön, ich habe jetzt darüber nachgedacht, als ich dir gelauscht habe, dass das ja grundsätzlich so ein Ding ist, auch gerade in den jüngeren Generationen überhaupt noch Hobbys so richtig gut anzubringen. Also ich gehöre nicht zu den Personen, die sich per se der Digitalisierung entgegenstellen oder das nur verteufeln und dort nur Risiken sehe, aber die sind natürlich da. Und sowas wie ein Instrument zu erlernen oder eine Sportart auszuüben, das nimmt einfach ab. Das ist ein ganz klar zu beobachtender Trend. Und deshalb glaube ich, klar, Preventicus richtet sich jetzt erstmal an Leute irgendwie ab 55, weil es dann auftritt. Aber dieser Ansatz zu sagen, einen gesunden Lebensstil von Anfang an, also schon im Kindesalter, ist natürlich super, super wichtig. Denn der Körper merkt sich das natürlich. Der Körper speichert das ab und er nimmt es mit in die Zukunft. Und von daher, glaube ich, muss das eigentlich noch viel, viel mehr passieren, muss ganz viel kommuniziert werden auf die unterschiedlichsten Arten und Weise dann eben der Zielgruppe entsprechend. Da ist es bestimmt cool, dass du an der Schule bist und da einfach direkt die Leute erreichst. Also auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch eine Frage an euch beide, vielleicht erst an Nicole. Du meintest ja, grundsätzlich wollt ihr auch in Zukunft oder habt ihr vielleicht schon, mal schauen, dass ihr einfach irgendwie auch Mind Health mit berücksichtigt. Und Frank meinte das ja auch schon, dass Menschen zu ihm gekommen sind, die gesagt haben, Mensch, vielleicht gehst du nochmal und schaust dir deine Psyche an. Wie ist sie gesund? Wie ist sie nicht gesund? Was kannst du vielleicht noch besprechen? Habt ihr sowas wie so ein Seelsorgetelefon? Das habe ich mich jetzt gefragt. Also keine Ahnung. Die App sagt mir vielleicht das allererste Mal, ich habe offensichtlich Vorhofflimmern. Was bedeutet das für mich? Und natürlich, was ihr habt, ist dann TelekardiologInnen oder die Empfehlung zu ÄrztInnen wahrscheinlich in der Nähe. Aber gibt es so die Möglichkeit, dass ich einfach sagen kann, okay, ich rufe da jetzt an und rede über meine Ängste?
Ja, das ist bei uns auch ein sehr wichtiges Thema und ja, immer ein aktuelles Thema, dass wir uns damit beschäftigen. Wie reagieren denn wirklich auch unsere Anwender darauf, wenn die so ein Ergebnis erhalten? Das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Ich hatte ja gesagt, also es ist keine Akutsituation, wenn man Vorhofflimmern hat. Aber das muss man ja auch erstmal begreifen und wissen und nicht als allererstes vielleicht lesen, Vorhofflimmern, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort den Notarzt rufen oder was ist denn jetzt los? Genau. Wir haben ja bei uns auch ein Support-Team. Das ist ein großes Thema da. Unser Team ist geschult. Alle müssen wissen, wie sie auf diese Personen eingehen, wenn also eine Anfrage kommt. Und so eine Anfragen kommen. Und unsere Kollegin ist auch ja sehr viel und lange damit beschäftigt, auch so eine Telefonate zu führen und da die Leute zu beruhigen, aber auch richtig anzuleiten. Wenn jetzt so ein Ergebnis kommt, Verdacht auf Vorhofflimmern, dann ist es wichtig, das abklären zu lassen beim Arzt. Aber dann aber auch da jetzt Ruhe reinzubringen, dass die Leute dann jetzt nicht in Panik verfallen. Und diese Balance muss man natürlich halten, wenn man mit den Personen spricht. Ja, es ist ein wichtiges Thema auch, wie macht man das In-App-Messaging? Also wie spricht man die Leute in der App an? Wie übermittelt man denen das Ergebnis? Es gibt Verdacht auf Vorhofflimmern, Verdacht auf Extrasystolen oder dein Puls ist zu hoch oder zu niedrig. Ich hatte ja gesagt, es muss einerseits irgendwie seriös, medizinisch seriös sein, Medizinproduktanforderungen entsprechen, aber andererseits auch, wir haben ja auch Nutzer aus ja, verschiedensten sozialen Bereichen. Also, und es muss alle ansprechen.
Ja.
Und alle müssen wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also es ist wirklich ein wichtiges Thema.
Ja, also ich glaube, dass das besonders herausfordernd ist. Also ich stelle mir das auch irgendwo so vor, dass man natürlich immer eine Scheu hat. Also Fragen zu haben, wird irgendwie uns ja so vermittelt, ja gut, das ist auch was Gutes, aber viele haben dann doch Angst, Fragen zu stellen, wo sie vielleicht selber das Gefühl haben, ist das jetzt blöd, dass ich das nicht weiß, oder kann ich das jetzt überhaupt auch in mein soziales, privates Umfeld nehmen, dass ich hier vielleicht gerade Angst davor habe, was das für mich bedeutet, wenn es doch an sich noch gar nicht so eine schlimme Diagnose erstmal ist. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dementsprechend das Angebot überhaupt zu stellen. Frank, wie ist es bei dir? Hast du neben Präventikus irgendwie die Möglichkeit dann gehabt, dich gut auszutauschen? Du hast mir gestern am Telefon, als wir gesprochen hatten, da hattest du mir gesagt, ja, ich habe auf jeden Fall ein richtig tolles soziales Umfeld. Das war für mich wichtig. Gibt es so eine Gruppe, die vielleicht auch für alle anderen, die uns hier zuhören und das Gefühl haben, das könnte spannend sein, weil, keine Ahnung, meine Mama hat jetzt gerade eine Diagnose bekommen oder irgendwie anders. Da treffen sich Menschen, die auch Vorhofflimmern haben, die sprechen über ihre Erfahrungen. Wie ist das?
Also bei mir war es halt so, ich habe eine wunderbare Frau, also nicht nur eine hübsche Frau, sondern auch eine schöne Frau, eine wunderbare Frau, die selber leider an Krebs damals erkrankt ist, an Brustkrebs und Lymphdrüsenkrebs. Und sie hat natürlich einen ganz anderen Film als ich mit meiner kleinen Pixe hier. Also die wusste genau, wovon ich spreche, wenn man von Angst, Panik und so weiter spricht. Also wenn man das einem so richtig weghaut und ich überhaupt nicht mehr, was ich schon gesagt habe, überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne ist und auf einmal der Körper ist gar nicht mehr unter Kontrolle, der macht ja, was er will. Und da hatte ich wirklich mit meiner Frau wirklich einen super Partner an meiner Seite. Und ich hatte auch, ich sag mal, 4 Freunde, die komplett für mich da waren. Also mein Trainer, der Thomas Schmidt, der hat mich aus meinem tiefsten Loch da auch geholt. Also wir haben viel gesprochen und es sind so alles Dinge. Du brauchst Leute, mit denen du sprechen kannst, damit du weißt, ist es jetzt wirklich schlimm? Ich habe mich damit auch sicherlich abgelenkt, natürlich, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe. Dadurch, dass ich den ganz engen Freund Carsten Storb auch noch einen riesen Dank sagen, wenn er den Podcast hören sollte, weil das ist ein ganz enger Freund von früher. Wir sind in der Kindheit groß geworden in Beelen, in der Nähe von Warendorf. Und durch seinen Herzinfarkt sind wir eigentlich jetzt nochmal richtig eng zusammengekommen, weil wir eher ähnliche Probleme hatte. Also auch mit, vielleicht nicht mit Panik und so weiter, aber mit dem habe ich mich sehr, sehr eng ausgetauscht. Der war hier in Teltow in der Klinik, wie gesagt, und da habe ich mich mal kurz dazugesetzt. Der hat auch mich immer wieder informiert über den neuesten Stand, weil er in der Klinik war und ich dann halt durch ihn die ganzen Nachrichten bekommen habe. Also genau das Gleiche, was ich vorhin erzählt habe, von oben nach unten durchgereicht. Also du hast oben, du kannst was, du weißt was, also musst du das nach unten weitergeben. Und in dem Fall war ich der Zuhörer und das hat mir auch sehr, sehr viel gebracht. Ja, man muss drüber reden und das ansonsten die Ärzte, die ich habe, die waren ein sehr enger Kreis. Wie dachte Dr. Jürgen Biermann, ist ein engster Freund von meinem Kumpel gewesen und der hat mich auch persönlich sogar angerufen. Der ist Chefarzt in Warendorf im Krankenhaus und wir haben dann halt genau über das Thema gesprochen, was jetzt das Problem ist, was wie er es beheben kann und wie es danach weitergeht. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Also ich glaube, das Vorflimmern, was Nicole immer wieder auch sehr klar deutlich stellt, ist, Vorflimmern ist nicht lebensbedrohlich. Ganz überhaupt gar keine, nee, im Gegenteil. Aber wenn man spürt, ist es sehr, sehr unangenehm, ja, weil das Herz rast. Ich habe es extrem krass wahrgenommen. Wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz, meine Brust explodiert. Also das war so intensiv. Also deswegen hat meine Psyche gelitten eher. Nicht das Körperliche. Ja, was Nicole sagt, das ist halt dieses Vorflimmern, wenn man weiß, dass es gar nicht mich jetzt also so bedrohlich ist, dass ich jetzt eine Notaufnahme müsste. Sondern das war auch so ein Punkt, genau, das kann ich vielleicht noch erwähnen. Und zwar ich wohne ja nicht weit vom Behring-Krankenhaus hier entfernt. Und ich bin dann halt, als ich diese Panikattacken hatten, die waren wirklich sehr, sehr massiv, bin ich rübergelaufen. Hatte dann 170er Vorflimmern und die meinten so, ja, wir müssen sie dann morgen intubieren. Also sie bleiben über Nacht am besten hier. Und als ich das Wort intubieren gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja die nächste Stufe. Also was kommt dann noch als nächstes? Müssen sie den Brustkorb auf? Also das war wirklich, ich habe einen Film gedreht. Ich sage, nee, komm, lass mich einfach nochmal nach Hause gehen, vielleicht wird es nochmal ruhiger. Und das war bei mir so, was Nicole auch ja schon gesagt hat, das war, manche haben es 5 Minuten, manche haben es vielleicht mehrere Stunden und dann ist es dann aber wieder weg. Manche haben es dann durchgehend über mehrere Tage. Dann wird es ja ein Problem mit den Thrombosen etc., weil sich ja dann, wie gesagt, die Herzkammer nicht mehr füllt. Und bei mir war es halt meistens so über 8-9 Stunden, bisschen Ruhe, dann ging es wieder weg. Und dann war ich wieder im normalen Rhythmus und den habe ich versucht. Und genau diese Zyklen haben mir auch den Kopf so zermartert, ne? Zu sagen, wie lange geht das jetzt gut? Ist das jetzt endlich wieder weg oder kommt es wieder? Und boah, das macht ja einen fertig, ne? Und ich glaube, das ist das, wo man wirklich ansetzen muss, dass man die Angst nimmt. Diese Angst vor der Diagnose sowieso. Man kann es reparieren, ist überhaupt gar kein Problem. Die sind ja auf einem unglaublich hohen Level. Und diese Angstzustände, das muss man in den Griff kriegen. Ansonsten dreht man daran richtig durch. Also ich glaube, das war bei mir das Hauptproblem. Und deswegen hatte ich gute Leute, mit denen ich sprechen konnte. Und das kriegt man auch dann nur in den Griff, wenn man wirklich Leute um sich herum hat, die entweder selbst betroffen waren. Vielleicht soll es jetzt mal ein Ding für mich, dass ich sage, ich gründe mal eine Gruppe der Betroffenen oder so. Ich weiß es gar nicht. Dass sich jeder da mal austauscht wie so eine Selbsthilfegruppe. Ich finde das wichtig. Diese Psyche ist das Brutalste überhaupt. Wenn der Körper nicht mehr mitspielt, wenn der Kopf andere Sachen denkt als du, wirklich, das ist unglaublich, was man da auch erträgt. Und ich habe immer gedacht, manche Leute, die jetzt irgendwie durch einen Einkaufsladen schießen oder so, was ist mit denen los? Heute kann ich das verstehen. Die sind dann einfach, ne, wir haben echt schwere Zeiten hinter uns durch Corona etc. Und die Leute sind dann auch so ein bisschen aggressiver geworden. Die Wirtschaft ist momentan nicht so am Start. Es gibt so viele Probleme und wenn die alle mit auch noch dazukommen, ist es echt schwierig, wenn man erkrankt und dann noch all das drumherum ertragen muss. Man muss sich zurücknehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss mal die Handbremse ziehen und mal raus aus dem ganzen Hamsterrad. Das ist für mich das, was ich vielleicht allen mitgeben kann. Man muss mal die Füße hochlegen. Also man kann nicht die ganze Zeit im Betrieb und Vollgas geben und dann hoffen oder erwarten, dass der Körper alles so mitmacht. Das tut er nicht.
Ja, vielleicht hier nochmal betont, auch wenn es nicht sofort lebensbedrohlich ist. Wir haben es gehört, es kann aber dann dazu führen. Und ich glaube, gerade dieses Ungleichgewicht, also Diagnose heißt nicht gleich lebensbedrohlich, aber kann eben dazu führen, ist, glaube ich, da so eine große Herausforderung, weil es, glaube ich, schnell dazu führt, dass man eben sagt, ach, dadurch, dass die Diagnose nicht lebensbedrohlich bedeutet, vielleicht müssen wir dann gar nicht so große Aufklärungsarbeit leisten, weil die meisten Leute, die dann hierher kommen, die können wir dann auch erstmal gut behandeln. Aber auf der anderen Seite ist es eben so wichtig, dadurch, dass es dann so lange unentdeckt bleibt. Und ich kenne das auf jeden Fall von Leuten, die dann sagen, ach, ich war jetzt 10 Jahre nicht beim Arzt, bei einer Ärztin. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Ich bin ganz, ganz anders aufgewachsen. Für mich war immer klar, mindestens die Routineuntersuchung auf jeden Fall. Aber trotzdem gibt es viele, die dann sagen, ach, es hat doch immer gut funktioniert und da drückt es ein bisschen und hier, keine Ahnung, aber ich komme gut klar. Und dann ist so ein ganz großes Erwachen, weil dann der Körper eben doch 10 Jahre lang einiges so mitgenommen hat und man sich doch sehr doll erschreckt, was dann damit passiert, wenn man, ich will nicht sagen, ein bisschen waghalsig mit seinem eigenen Körper umgeht, aber vielleicht ein wenig unbedacht. Also auch der Körper ist etwas, was man pflegen muss. Anders funktioniert das eben einfach nicht. Auch wenn die medizinische Versorgung sich natürlich mit jedem Jahr nur verbessert und wir super tolle Prognosen haben, auch was das Alter betrifft, ist da, glaube ich, die Aufklärungsarbeit ganz, ganz besonders wichtig. Also können wir das auf jeden Fall für heute hier aus dieser Folge mitnehmen. Nicole und Frank, ich danke euch. Das waren zwei ganz schöne Folgen mit euch, ganz interessante und ich finde auch total intensive Folgen. Auch hier kann ich nochmal den Aufruf machen an alle interessierte ZuhörerInnen oder betroffene ZuhörerInnen. Ihr könnt euch natürlich an unsere ExpertInnen wenden. Ihr könnt euch aber auch gerne an die DGBMT oder den VDE wenden, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Wenn ihr mal das Gefühl habt, oh, Preventicus, irgendwie klingt das super cool, ich hätte Lust auf ein Praktikum. Dann bin ich mir sicher, Nicole nickt, könnt ihr euch auch da sehr, sehr gerne mal melden. Austausch haben wir gehört, Kommunikation ist das A und O. Also ich bin heute ganz traurig, dass ich nicht in Berlin bin, sondern in Hamburg, weil ich hätte voll Lust, mal nach Tempelhof zu kommen. Aber wer in Berlin ist oder in der Umgebung, schaut da doch sehr gerne vorbei und guckt einfach mal, was man da alles so hört, was man alles lernen kann. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ich freue mich auf unseren Herbst und unseren Winter dann und auf die dunklen Monate. Ich finde, da ist der Podcast immer eine große Erfrischung. Und euch beiden alles, alles Gute. Bis dann.
Vielen Dank. Gleichfalls.
Tschüss. Tschüss.